Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wir wollen uns heute mit einem Psalmwort beschäftigen. Und es ist der Psalm 78. Der Psalm 78 ist ein Text, der auf Asaf zurückgeht. Steht auch so am Anfang, ein Maskil von Asaf. Ein Maskil, das ist eine Unterweisung, ein Lehrvortrag, eine Weisheit, die man von sich gibt. Was wissen wir über Asaf? Asaf wird eingehend und wiederholt genannt zur Zeit Davids. Als David also die Sängergruppen am Heiligtum organisierte, fiel der Asaf aus der Familie des Merari, das ist eine levitische Familie, schon mehrmals auf, weil er so ein guter Sänger war. Ein Sänger mit Zimbeln, das wird extra vermerkt an 2, 3 Stellen im Alten Testament. Dieser Asaf, der war ganz gut, wenn er auftreten musste, mit Zimbeln aus der Zeit Davids. Das findet ihr im ersten Chronikbuch, Kapitel 6, Kapitel 15, Kapitel 16. Und dann wird im weiteren Verlauf des Alten Testaments immer wieder von den Kindern Asafs die Rede sein. Das heißt also, Asaf hat sozusagen eine Sängerdynastie am Heiligtum begründet. Und das wird dann auch später im Alten Testament bis hin nach dem Exil. Auch in Esra und Nehemia werden die Kinder Asafs nochmal erwähnt als besondere Sängergruppe am Heiligtum. So sehr hat sich das gehalten. Das sind immerhin über 400 Jahre. Wenn man das zusammenrechnet, nicht von der Zeit Davids bis nach dem Exil, das sind über 400 Jahre. Und da waren sie immer noch, die Kinder Asafs. Dieser Asaf hat 12 Psalmen, die im Psalmbuch drinnen sind. Sie beginnen mit 73 bis 83 und auch noch der Psalm 50. Das sind die, die Asaf geschrieben hat, und einige davon haben diesen lehrhaften Charakter eines Maskils. Nicht der berühmte Psalm 73 über die Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn es den Gottlosen so gut und den Gottesfürchtigen so schlecht geht, das ist auch von Asaf. Der dann sagt nicht, ich wäre fast verzweifelt, bis ich ins Heiligtum ging und merkte auf ihr Ende. Also von diesem Mann, von diesem Asaf reden wir jetzt, und er schreibt im Psalm 78. Die Psalmen sind für uns heute in erster Linie Dichtungen. Nicht? Wir lesen einen Psalm und fühlen uns erbaut durch die Sprache. Wir sollten aber im Gedächtnis halten, diese Gebete und Lieder Israels hatten für die Israeliten autoritativen Charakter. Für sie waren das auch Lehrtexte, theologische Texte. Aus den Psalmen wurde Theologie gemacht. Jesus selbst macht aus den Psalmen sein Hauptbuch, wenn er das Alte Testament zitiert und auf dessen Autorität hinweist. Jesus zitiert die Psalmen sehr oft in theologischen Lehrfragen. Nun, dieses Lehrgedicht, diese Unterweisung, wie es auch heißt, ein Maskil, das kommt öfters vor. Ich habe hier einige genannt, will mich jetzt nicht weiter darauf einlassen. Psalm 32 zum Beispiel, wo wir erklärt bekommen, wie ein Mensch erlöst wird aus den Gnaden Gottes, die Vergebung, die frei geschieht, ohne Zutun eines Werks und so weiter. Oder die Sehnsucht nach Gott, der unsere Burg ist. Oder wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Das sind alles solche Lehrgedichte. Nun, was will Psalm 78 uns beibringen? Psalm 78 ist eine Unterweisung, wo es heißt, dass wir etwas aus alter Zeit lernen sollen. Wir beginnen zu lesen. Die Verse 1 und 2. Höre, mein Volk, auf meine Weisung. Neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch und will hervorbringen Rätsel aus der Vorzeit. Rätsel aus der Vorzeit. Dunkle Sprüche, sagen andere Übersetzungen. Oder alte Geschichten aussprechen, sagt die Lutherbibel. Ich will alte Geschichten aussprechen. Geht es also darum, dass wir eine Unterweisung in alten Geschichten bekommen? Ja, aber unter einem besonderen Vorzeichen. Die LXX übersetzt, ich will Problemata aussprechen. Problemata des Anfangs. Nun, mit dem Wort Problem aus dem Griechischen können wir schon etwas anfangen. Das ist uns nicht ganz fern. Das heißt also, die Geschichten, die wir jetzt serviert bekommen, die man uns hier erzählt, sind offensichtlich Geschichten, aus denen man etwas lernen soll. Problemgeschichten. Und er sagt gleich, worum es geht. Vers 3 und 4. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und dem künftigen Geschlecht erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Nun, das klingt so, als hätten wir einen Verkündigungsauftrag. Ein Verkündigungsauftrag, der von unseren Vätern kommt auf unsere Söhne, auf künftige Geschlechter, die das alles erfahren sollen. Von Generation zu Generation soll es weitergegeben werden, diese Kunde von den Ruhmestaten des Herrn. Diese Geschichten vor Alters, diese Problemgeschichten von Generation zu Generation. Und zwar innerhalb der Familie. Es geht darum, dass Gottes Religion nur zum Teil eine Öffentlichkeitsreligion ist. Wir haben das Heiligtum, wir haben die Gottesdienste, wir haben das Volk, das zusammenkommt, um den Herrn zu loben. Aber zeitlich intensiver als die Gottesdienste waren für den gläubigen Israeliten die Äußerungen des Glaubens, die innerhalb der Familie stattfanden, sodass wir mit Recht sagen müssen, die Religion des Alten Testaments ist eine Religion zwar der Öffentlichkeit, aber auch und vor allem der Familie. Wenn dieser Familienaspekt fehlt in der Religion, dann ist die öffentliche Religion nur mehr Farce, Phrase und Tünche. Weil etwas Wichtiges fehlt. Der Familienaspekt, das, was ich persönlich mit meinem Gott erlebe, täglich die Basis legt für die öffentliche Religion, wo wir zusammenkommen und Gott anbeten. Wenn wir nichts haben als dieses Zusammenkommen und Gott anbeten, ist die Gefahr äußerst groß, dass unsere Religion ganz hohl wird. Die Ruhmestaten des Herrn, dunkle Sprüche aus der Vorzeit, alte Geschichten, die Problemata des Anfangs. War die Geschichte Israels jemals leicht? War sie nicht von Anfang an gekennzeichnet von Schwierigkeiten, die jeweils unüberwindlich schienen? Denkt nur, wie es losging mit Abraham, bis der endlich seinen Isaak hatte. Und wie es weiterging mit Isaak, bis der endlich auf Jakob kam, wobei er es noch nicht mal ganz verstand und Esau meinte am Anfang. Und alles schwierig. Jakob in Haran, alles schwierig. Und dann Josef in Ägypten, alles schwierig. gab es nicht nur Schwierigkeiten, nein, es gab eben auch die Ruhmestaten des Herrn. Und was wir uns jetzt eingestehen müssen, ist, dass wir nicht so stolz sind auf die Problemgeschichten unseres Lebens. Wenn ich das jetzt auf mich anwende und sage, was ist in meinem Leben schon alles passiert, wo ich die Ruhmestaten des Herrn kennengelernt habe, dann, und das ist auch das, worauf Asaf hier abzielt, ist dieses Erzählen nicht nur eine Erzählung von den Ruhmestaten des Herrn, sondern gleichzeitig ein Eingeständnis meiner eigenen Fehlbarkeit. Erzähle die Ruhmestaten des Herrn, wie er dich aus all deinen Fehlern heraus gerettet hat. Könnte es sein, dass unser Loben des Herrn ein bisschen leise gerät, weil wir nicht so gern über unsere Fehler reden, aus denen er uns geholfen, von denen er uns befreit hat? Man soll sie erzählen. Man soll über Gott und sein Wirken erzählen, in der Familie, nicht am Lagerfeuer alle heiligen Zeiten einmal, sondern andauernd, regelmäßig, täglich. Der Kerntext der jüdischen Religion ist das Schema Israel. 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Ihr kennt das. Ihr kennt das so gut wie ein Israelit, das weiß ich. Also, was muss man dort tun? Man muss Gott lieb haben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und was soll man dann tun? Dann soll man von ihm reden. Ob ich sitze oder stehe oder liege, bei welchem Problem auch immer, Tag und Nacht. Und soll das, was ich glaube, in meinem Haus darstellen, bildlich darstellen. Es heißt, an die Pfosten des Hauses schreiben, an die Tore. Warum? Damit alle, die da leben, durch das, was sie umgibt, ständig daran erinnert werden, an wen sie glauben. Wer ihr großer Helfer ist. Höre Israel. Höre Israel. Wie lebt man einen solchen Auftrag? Psalm 78, die Verse 1 bis 4. Verkündigen, weiter verkündigen, von einer Generation zur anderen. Wie lebendig ist das Reden über Gott in unserer Familie? Ist Jesus für uns ein Wort, das so normal ist wie Kochtopf? Ellen White sagt das mal, Jesus should be a household word. A household word. Das Reden über Gott soll so normal für dich sein, wie wenn du sagst, da müssen wir jetzt einen Nagel anschlagen, denn das wackelt. So sprichst du von Jesus, so sprichst du von Gott. Ist deinen Kindern klar, dass du, um von Gott zu reden, nicht erst tief Luft holen musst und lange überlegen, sondern dass einfach aus dir rauskommt? Familienreligion. Erleben deine Kinder eine Sabbat-Gottesdienst-Religion oder eine Familienreligion? Am besten beides, nicht wahr? Wo ist in deinem Leben der ständige Bezug auf Gott, sein Wort, auf seine Wundertaten innerhalb der Familie? Vers 5. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob, ein Gesetz aufgestellt in Israel und er gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, Ein Zeugnis und ein Gesetz. Es ist interessant, die begriffliche Anspielung in diesem Text. Wenn Asaf in Vers 1 sagt, höre mein Volk auf meine Weisung und spricht jetzt in Vers 5, dass Gott ein Gesetz aufgestellt hat in Israel, so ist das im Text dasselbe Wort. Er spricht von Tora. Tora, der Ausdruck für Gesetz, Weisung und so weiter. Natürlich meint Asaf nicht, dass seine Tora irgendwie gleiche Autorität hätte wie Gottes Tora. Das ist nicht der Punkt. Aber er verwendet immerhin dasselbe Wort Und er sagt, das, was ich euch hier zu verkündigen habe als mein Gebot, ist ein Gebot, das euch ziemlich durchrütteln soll. Denn es geht um die Gebote des Herrn. Mein Gebot bezieht sich darauf, dass ihr die Gebote des Herrn halten sollt. Es ist ein Wortspiel, das aufrechterhalten bleibt. Er sagt nicht nur ein Gesetz hier, die Tora, sondern er sagt auch ein Zeugnis. Wir finden diese beiden Begriffe noch einmal als Paar im Propheten Jesaja, Kapitel 8, Vers 20. Da geht es um die Frage, wie man die unterscheiden soll, die richtig reden, die die rechte Theologie verkündigen. Und da sagt er, ja, nach Gesetz und Zeugnis. Wenn sie das nicht haben, wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Derselbe Ausdruck. Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis. Genau wie hier. Also, ein Zeugnis aufgerichtet, ein Gesetz aufgestellt in Israel. Er gebot unseren Vätern, da habt ihr wieder ein Gebot, sie ihren Söhnen kundzutun. Es ist also göttlich verordnete Elternpflicht, die Kinder in einer ständig gelebten Familienreligion zu erziehen. Drüben in der Volksschule steht ein interessanter Spruch. Ich gehe ja jetzt oft vorbei, während der Woche mal, und deshalb fällt er mir immer ins Auge. Über einer Klassentür steht der geschrieben, die Jugend, die Kinder und Jugend zu vernachlässigen ist, als ob man das Jahr um den Frühling beraubte. Die Jugend zu vernachlässigen ist, das Jahr um den Frühling berauben. Philipp Melanchthon, interessanter reformatorischer Spruch, der mir gut eingeht, weil ich das ja auch sehr gut verstehen kann. Aber haben sich viele Leute, die gläubig sind, über solche Themen schon Gedanken gemacht? Wenn sie das nicht sagen, Gesetz und Zeugnis, wenn sie das nicht sagen, es handelt sich um eine ernste Sache, die hier von den Gläubigen tatsächlich wahrgenommen werden will. Man kann diese Verordnung der Weitergabe des Gesetzes nicht leichtfertig übergehen, ohne schlimme Folgen befürchten zu müssen. Das wirkt auf mich wie ein elftes Gebot, versteht ihr? Du sollst das weitergeben. Von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Hast du die 10 Worte gehört? Die 10 Worte unseres Gottes, die er verkündigt hat am Berg dort beim Auszug? Hast du sie gehört? Dann lehre sie auch deine Familie. Wie sagt er von Abraham? Er ist mit Abraham so zufrieden, weil er seine Kinder lehrt Gottes Gebote und Gesetz. So sagt es das erste Buch Mose, Kapitel 26, Vers 5. Tora und Mitzwa. Man fragt sich natürlich, woher Abraham irgendetwas von einer Tora Gottes wusste, wenn er über 400 Jahre vor dem Auszug lebt. Aber es steht so drin. Es gehört zur treulichen Erfüllung einer Elternpflicht, Kinder auf Gott und sein Gebot hinzuweisen. Warum? 7, Vers 7. Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Da kommt jetzt etwas in Gang. In Vers 6 heißt es, man muss es weitergeben, damit auch das künftige Geschlecht sie kenne, die Gebote Gottes, die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Also das geht ewig so weiter, so ist das gemeint, ewig weiter. Warum? Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten. Ist das nicht wunderbar, wie in diesem Psalm die Ausgangslogik immer stimmig ist? Also hier wird nicht einfach nur Gehorsam Gottes Geboten gegenüber eingefordert, sondern es wird gesagt, was der Grund, die Grundlage für diesen Gehorsam ist, nämlich das Vertrauen in Gott, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten. Die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Auf Gott das Vertrauen setzen. Die Kinder sollen lernen, auf Gott ihr Vertrauen zu setzen. Und das Beispiel hier ist das Volk Israel. Das Volk Israel aber ist ein schwieriges Beispiel. Und trotzdem, sagt Asaf, müssen wir diese Geschichten weitererzählen. Ein bisschen was ist da noch vorhanden beim Apostel Paulus, wenn er im Korintherbrief sagt, 1. Korinther Kapitel 10, diese Dinge sind alle aufgeschrieben für uns, auf die das Ende der Welt gekommen ist. Also auch uns zur Lehre. Aber was für Lehren sind das? Wo sind die Ruhmestaten Israels? Wenn ihr das Alte Testament durchliest, sind je nach Bibelausgabe 800 bis 1000 Seiten. Wenn ihr das Alte Testament durchliest, dann werdet ihr merken, Ruhmestaten Israel, also da gibt's nicht ganz so viel. Es gibt ein paar, aber immer dort, wo es zu einer Ruhmestat Israel kommt, habt ihr starke Verbindung zum Gott Israels. Da wirkt der Mächtige Israels durch sein Volk, das ihm vertraut. Aber die eher gängige Version der alten Geschichten ist, Israel vertraut nicht. Und jetzt kommen wir zu einer interessanten Beobachtung. Vers 8. Warum sollen wir also diese Geschichten weitererzählen von Generation zu Generation? Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzen, die Taten Gottes nicht vergessen, seine Gebote befolgen, damit sie nicht würden wie ihre Väter. Damit sie nicht würden wie ihre Väter. Eine Frage. Einige von euch sind sicher geschichtlich genug interessiert, um diese Frage schätzen zu können. Warum erzählt man alte Geschichten bei den Germanen? Bei den Griechen? Warum erzählt man alte Geschichten und Heldensagen bei den Römern? Bei den Arabern? Bei den Indern? Warum macht man das? Weil man der nächsten Generation zeigen will, wie toll wir sind, wie toll unsere Ahnen waren und dass wir denen nacheifern sollen, um ihnen zu begegnen in Valhalla oder in Elysium oder bei den 99 Huris des Paradieses. Whatever. Aber das ist hier ganz anders. Hier soll man die alten Geschichten erzählen, dass die nächste Generation nicht so wird wie die Väter. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Die nächste Generation soll nicht werden wie die Väter. Es soll eine bessere Generation werden. Damit das aber klappt, müssen sie die Fehler der Väter verstehen. Und die Ruhmestaten Gottes, die die Fehler der Väter ständig repariert haben. Warum werden in der Bibel alte Geschichten erzählt, die Problemata des Anfangs? Es geht um den Unruhm der Alten, im Gegensatz zum Ruhm Gottes, der trotz der Fehler der Alten sein Ziel dennoch erreicht. Die Kinder sollen die alten Geschichten hören, nicht um den Stolz der Ahnen zu pflegen, sondern um zu lernen, nicht so zu werden wie die Ahnen. Wir erzählen also unseren Kindern die Geschichten der Großtaten Gottes so, dass sie immer begleitet sind vom Versagen der Alten, von unserem Versagen. Kinder sollen keine falschen Vorstellungen pflegen. Sie sollen wissen, wer in der Geschichte richtig, wer nicht richtig gehandelt hat und die großen Taten Gottes sehen, wie er seine Verheißung erfüllt, trotz aller Fehler. Und ihr werdet mir zugeben, das ist ein hartes Los. So zu wirken, so zu bekennen, so zu bezeugen, das ist ein hartes Los, das stimmt. Ist aber der Weg, den Gott verordnet hat in seinem Wort. Ist der Weg, den Gott verordnet hat. Wie geht das hier weiter? Psalm 78 und die Problemgeschichten. Wenn ich das jetzt hier weiterlese, dann bleibt Asaf seinem Prinzip treu. Und er erzählt jetzt, wie es war vor Alters. Was war da? Ja, die Ephraimiten, sagt er in Vers 9, haben keinen Willen zum Bund, haben keinen Willen zu Torah. Wir wissen eigentlich nicht, wovon er redet. Ich habe versucht, das herauszufinden. Das, was er hier sagt, von den Ephraimitern, die mit Bogen ausgerüstet waren und gute Bogenschützen waren und sich in der Schlacht dann abwenden, so wird es hier beschrieben in Vers 9, ist nicht wirklich bekannt. Was das war, eine Szene, die offensichtlich Asaf im Kopf hat. Sie hielten nicht den Bund Gottes, sie weigerten sich nach seinem Gesetz zu wandeln, sie vergaßen seine Taten. Und dann schildert er den Auszug aus Ägypten. Wie war das damals in Zoan? Zoan wird übrigens, das ist eine Stadt, wo sie gewohnt haben, die Israeliten. Zoan wird in der LXX wiedergegeben mit Tanis. Das erinnert an Tanis und Avaris. Das sind die alten Städte, so wie sie geheißen haben zur Zeit im 15. Jahrhundert. In LXX steht Tanis. Das ist der Stadtname im 15. Jahrhundert. Auszug, Exodus im 15. Jahrhundert. Dargelegt im Psalm 78. LXX. Er schildert den Durchzug durch das Schilfmeer. Er schildert die Wanderschaft in der Wüste. Ihr könnt den ganzen Psalm durchgehen. Ständiges Murren der Israeliten. Die Geschichte mit den Wachteln finde ich hier im Psalm deutlicher erklärt, was das Problem war, als im zweiten Buch Mose. Deutlicher erklärt. Trotz der Strafen Gottes heißt es dann, glauben Sie nicht an seine Wunder, Vers 32. Sie bekehren sich nur aus Angst zum Schein, wird geschildert in den Versen 34 bis 42. Sie haben Angst vor Gott und Gott ist ihnen gnädig. Er gibt ihnen alles, einen offenen Himmel mit Manna. Trotzdem, die Israeliten haben kein Vertrauen in die Schutzmacht Gottes. Ihr wisst, das geht eigentlich noch durch bis zu dem, dass Mose den Felsen zweimal schlägt, weil ihn die Israeliten so nerven, weil sie kein Wasser haben. Sie lernen in 40 Jahren dieses Vertrauen nicht. Hat Gott nicht schon vor dem Auszug mächtig für sie gewirkt, als sie noch in Ägypten waren? Dann schildert er die 10 Plagen. Die 10 Plagen, die Ägypter leiden mussten. War das nicht Gottes Kampf für Israel? Warum vertraut Israel nicht? Und die Alten fallen immer wieder neu ab. Auch innerhalb des Landes Israel, das ist die Richterzeit. Asaf schildert jetzt die Richterzeit. Gott musste sie den Philistern übergeben, die sogar das Heiligtum von Shiloh zerstörten, bis endlich eine Befreiung kam. Und was ist die Befreiung für Asaf? Das Haus David. Am Ende des Psalms sagt er, dann kommt David. Und mit David, mit dem Haus Juda, kommt sozusagen die Erlösung. David hat hier messianischen Charakter am Ende des Psalms 78. Nicht? Vers 70. Er erwählte David seinen Knecht, er nahm ihn weg von den Hürden der Schafe, von den Muttertieren weg holte er ihn, dass er Jakob sein Volk weidete und Israel sein Erbteil. Vers 72. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Warum sollen wir also diese alten Geschichten lesen? Damit wir die Ruhmestaten Gottes verstehen, dass sie geschehen trotz der Fehlerhaftigkeit des Volkes. Dass wir die Fehlerhaftigkeit des Volkes richtig einschätzen lernen, damit wir nicht stolz werden auf das, was Menschen tun. Und einfach deshalb, dass wir lernen, Gottes Aufträge zu erfüllen. Da gibt es ein tolles Lied im Amerikanischen, God said it. And I believe it, and that settles it for me. Wir haben oft in unserem Leben nicht diese Grundhaltung. Gott hat's gesagt, darum wollen wir es tun und fertig. Wir sagen, ja, in unserem heutigen Zeitalter ist das überhaupt noch so gemeint? Könnte nicht sein, dass sich die Wahrheit verändert mit der Zeit? Vielleicht sollen wir halt ganz was anders machen. Ja, es gibt Leute, die gehen so weit und sagen, alles, was die Adventgemeinde erwartet in Bezug auf die Endzeit, ja, wer weiß, vielleicht kommt das ganz anders. Da frage ich mich, wieso der liebe Gott Propheten bemüht und sie jahrhundertelang Sachen sagen lässt, warum er noch in der Endzeit eine Prophetin bemüht und sie erklären lässt, hunderte von Seiten lang, was uns in der Endzeit erwartet, um am Ende drauf zu kommen, ja eigentlich im 21. Jahrhundert müssen wir uns auf ganz was anderes einstellen. Also entweder ist da ein neuer Prophet oder was da verkündigt wird, ist einfach ein falscher Prophet. Fertig aus. Ich meine, die Logik muss immer noch die Logik bleiben, liebe Geschwister. Vielleicht müssen wir ein bisschen lernen, unsere Gefühle im Zaum zu halten und nach dem Inhalt von Aussagen zu fragen, um uns nicht in die Irre führen zu lassen. Wenn ich aber das tue, was Gott sagt, einfach weil er es sagt und es durchziehe, kann ich sagen, selbst wenn ich es nicht verstehe, ich verstehe es vielleicht nicht, aber wenn ich es tue, wird Gott mich darin segnen. Das ist ein Prinzip. Und ich glaube, dass wenn wir Gottes Willen tun und erfüllen, er uns tatsächlich auch seinen Willen verstehen lässt. Und der Psalm 78 will uns dazu auffordern. Ich schließe mit dem Versuch einiger, nicht erschöpfend, einiger praktischer Anwendungen. Nicht erschöpfend. Was unser Auftrag ist, nachdem, wie ich den Psalm 78 lese, ist, dass wir das Wort Gottes weitergeben, die alten Problemgeschichten unseres Versagens und von Gottes Hilfe so erzählen, dass die neue Generation nicht so wird wie die alte. Das klingt ja schon ein bisschen verrückt, nicht, wenn ich so sage, nicht? Denn wir müssen ja sagen, wer kann eine Generation weiterführen, als man selber steht? Aber das ist der göttliche Auftrag. Er sagt, bekenne dich, steh dazu, zeig, wie Gott dir geholfen hat. Die nächste Generation, die kann davon lernen. Ich würde sagen, Prinzip Nummer 1, Familienreligion als Basis für jeden Tag. Familienreligion als Basis für jeden Tag. 2, Vorbild der Eltern. Das Vorbild der Eltern meine ich nicht nur, dass die Eltern brav den Sabbat halten und um 17.48 Uhr, wenn die Sonne untergeht, die Wohnung voll geputzt haben. Ihr versteht, ich mache das nicht lächerlich. Aber damit erschöpft sich das Vorbild der Eltern nicht. Vorbild der Eltern insgesamt in der Familienreligion bedeutet, dass der Glaube an Gott in dieser Familie Frieden und Glück schafft. Ein Vater, der gläubig ist und seine Kinder zum Glauben erziehen will, mit ihnen aber furchtbar umgeht, sie schlecht behandelt, nicht an biblischen guten Vätern sein Beispiel nimmt, sondern ich weiß nicht, was macht, ist kein gutes Vorbild. Und da kann er am Sabbat, am Freitagabend fertig sein, so viel er will. Es hilft nichts. Was die Kinder wirklich erreicht, ist, wenn sie spüren, dass sie von ihren Eltern bedingungslos geliebt werden. Betonung auf bedingungslos. Elternliebe ist die Liebe, die der Liebe Gottes am ähnlichsten ist. Und Kinder, die solche Eltern haben, die wissen, ich kann machen, was ich will. Meine Eltern werden immer zu mir stehen. Die schmeißen mich nicht raus. Da höre ich nicht, du bist mein Sohn nicht mehr, du bist meine Tochter nicht mehr. Vorbild bedeutet, Kinder so zu behandeln, wie Gott uns behandelt hat. Ach, ich vergaß. Wir sind ja Menschen, die immer von Anfang an getan haben, was Gott wollte, oder? Und kaum wurde uns etwas klar, haben wir es auch sofort umgesetzt, nicht wahr? Ein Vorbild sein ist, Kinder so behandeln, wie Gott uns behandelt hat, in all dieser Gnade und Geduld. Drittens, tägliche Andacht als unverzichtbare Gewohnheit. Die Andacht ist kein Appendix des Tages, so quasi so kurz und so knackig wie möglich und so schnell wie möglich, denn es ist schon 8:30 und das Kind müsste eigentlich schon seit einer halben Stunde schlafen. Die Andacht ist ein fixer Bestandteil des Tages, der eingeplant werden muss. Lasst euch nicht überraschen von des Tages Pflichten, dass ihr keine Zeit mehr dafür habt. Es ist ganz wesentlich, dass die Kinder ihre unverrückte und tiefgehende, ihren Geist beeindruckende Andachtszeit haben. Viertes Prinzip. Das Eingestehen elterlicher Fehler. Ja, wir machen nicht alles richtig. Und wenn ich meinem Kind sage, dass es mir leid tut, verliere ich nicht an Autorität, sondern mein Kind versteht, dass dieselben Regeln, die für es gelten, auch für Mama und Papa gelten. Das ist ganz wesentlich. Fünftens, Geduld und Freundlichkeit als Lebensstil. Ihr könnt mit euren Kindern zwar ungeduldig sein, aber es wird immer ein schlechtes Ergebnis bringen. Wenn ihr gute Ergebnisse haben wollt, dann darf eure Geduld sich nicht erschöpfen. Wie schafft man das? Na ja, klar, das schafft ja keiner. Aber wie schafft man das? Das ist die Familienreligion, die täglich geübte. Sie bedeutet, dass ich mir auch meine Kraft vom lieben Gott hole. Denn sonst schafft man das nicht. Willst du dich für deine Kinder so einsetzen, dass die alle durch dein liebendes Beispiel, durch dein geduldiges Vorleben eine Idee davon kriegen, wie Gott es mit uns meint, dann musst du viel Kraft in diese Geschichte reinsetzen. Dann musst du dir überlegen, wie du Tag für Tag planst. Dann kannst du dich nicht von Sachen überrennen lassen, wo deine Arbeitskraft so stark gefordert wird, dass du für die Erziehung deiner Kinder keine Zeit mehr hast. Ein Mensch mit gläubigem Bewusstsein erzieht seine Kinder anders. Durch seine persönliche Präsenz in der Familie. Dann Mitleid, Prinzip Nummer 6, Mitleid mit kindlichem Versagen. Denkt an Lukas 15. Ah, das ist ein Gleichnis. Wenn nur das Gleichnis gepredigt wird in Lukas 15, der verlorene Sohn, sind alle zu Tränen gerührt. Aber setz es um in deinem Leben. Wenn dein 18-jähriger oder 20-jähriger Sohn was macht oder sagst, Hilfe, lieber Gott, und die Hände in die Luft wirfst, setze es um und sei dann ein solcher Vater, eine solche Mutter. Und bete und warte, dass sie zurückkommen. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dann kommen sie nicht zurück. Da muss ein besonderes Verhältnis sein zwischen Eltern und Kindern, dass ein Sohn, der bei den Schweinen sitzt, sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das sagst du nämlich nicht so frei. Da muss was Tiefes sein. Also Mitleid mit kindlichem Versagen. Siebtens, Gewöhnung an Torah und Mitzvot, an Berit und Edut. Das ist das Gesetz Gottes, das sind seine Gebote, das ist der Bund, das sind seine Zeugnisse. Das Wort Gottes ist in unserem Leben die Richtschnur, der auch wir Eltern uns beugen. Die Kinder der Gemeinde sind Königskinder. Ihre Bestimmung ist es, Zeugen Gottes und Christi zu sein. Und das Wort Gottes muss der Leitfaden sein. Wir müssen sie ans Wort Gottes gewöhnen. Die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, auch in der Volksschule schon, muss eine tiefgehende sein. Irgendwann müssen wir mehr machen, als nur Geschichten erzählen. Wir müssen auch nach dem Sinn der Geschichten fragen. Wir müssen die Prinzipien herausarbeiten. Das geht noch nicht, wenn sie im Vorschulalter sind, das ist schon klar. Aber irgendwann muss die persönliche Andacht, die Kinderandacht so weit sein, dass sie tatsächlich durch die Andacht auch bibelmäßig, theologisch gebildet werden. Wenn wir das versäumen, dann wird für sie Andacht eine Kindergeschichte. Sie müssen begreifen, wenn sie 9, 10, 12 Jahre alt werden, da geht es nicht um Kindergeschichten, da geht es um etwas, was mein weiteres Leben immer noch bestimmen wird. Wisst ihr, was eine Kindergeschichte ist? Rotkäppchen. Schneewittchen. Die Frage ist, wie geeignet sie für Kinder sind überhaupt. Ja, das ist ja noch eine andere Diskussion. Das sind Kindergeschichten. Am Ende, wenn man alt genug ist, weiß man, alles nicht wahr. Es ist ein Märchen. Naja, wisst ihr, was in der Bibel mal Leute für ein Märchen gehalten haben? Sie dachten, es wären lauter Märchen. Wisst ihr, wo das steht? Als Jesus auferstanden war. Und die Frauen ihnen das sagten. Und dann sagt sie, ja, die Frauen. Ich drücke es jetzt derber aus. In der Bibel steht lauter Märchen. So, aber nach dem Stil, lauter Waschweibergeschichten. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir reden hier nicht von Waschweibergeschichten, wir reden von Wahrheit. Und nur weil Jahrtausende vergehen, deshalb verändert sich die Wahrheit nicht. Wo hat Gott euch beschenkt, ohne dass ihr es verdient habt? Wo habt ihr seine Segnungen erfahren? Verkündigt die Ruhmestaten Gottes in eurem Leben. Und so wie wir uns mit unseren Kindern auseinandersetzen mit der biblischen Vergangenheit des Volkes Gottes, setzen wir uns als Adventisten auch mit unserer Vergangenheit auseinander. Wisst ihr, dass 7-, 8-, 10-jährige Kinder hohes Interesse zeigen, wenn ihnen Geschichten erzählt von den adventistischen Pionieren, wie sie zum Glauben gefunden haben, wie sie für Gott Zeugnis gegeben haben? Schon Kinder, bevor sie 10 Jahre alt sind, können verstehen, dass Ellen White und ihre Berufung ein besonderes Geschenk Gottes an die Adventgemeinde ist, in der Endzeit. Das können Kinder verstehen. Man muss es ihnen nur bringen. Und es gibt sehr viel Material. Adventistische Vergangenheit des Volkes Gottes. Ein weiterer Punkt ist, wir sind bald durch. Wenn wir unsere Kinder so erziehen wollen und in einer Welt, wie sie heute ist, verstehen wir, dass sich da so eine Art Wegscheidung auftut. Die Welt mit dem, was sie möchte und was die Menschen, die das betreiben möchten, greift nach unseren Kindern in immer früherem Alter. Und das ist eine Wegscheidung. Und diese Wegscheidung bedeutet, es gilt nicht nur diese Familienreligion in der Familie, zu Hause, aufrechtzuerhalten und zu pflegen, sondern auch in der Gemeinde. Und dort brauchen wir Unterstützung an jedem Tag der Woche. Und deshalb gibt es Gemeindeschule. Deshalb gibt es alternative Bildungsansätze, so wie häuslicher Unterricht. Überhaupt immer damals und auch jetzt. Und diese Dringlichkeit der Gemeindeschule ist heute stärker als je gegeben. Sie ist auch nicht verhandelbar. Das ist so eine Geschichte wie God said it and I believe it. And that settles it for me. Du verstehst nicht, wozu Gemeindeschule gebraucht wird? Mach's mal. Gott schenkt dir Erleuchtung. Vor allem studier ein bisschen die Erziehungsansätze, die heute weltweit, vor allem in Europa jetzt auch, von der linken Gesellschaftskultur uns aufoktroyiert werden. Das läuft über EU und all die Kanäle und ist auch schon in vielen Regierungen da. Wenn ihr euch damit auseinandersetzt, ich zitiere das hier nicht, weil es ist nicht würdig, in einer Predigt gesagt zu werden, aber wenn ihr euch damit auseinandersetzt, Stichwort Sexualerziehung innerhalb der EU, ihr findet das im Internet, kein Problem. Dann wisst ihr, das wollt ihr für eure Kinder nicht. Und jetzt sind wir schon ziemlich spät dran. Eigentlich haben wir das vor 40, 50 Jahren schon gesagt. Die Erziehung in der Welt ist dermaßen abgehoben von dem, was wir als Gottesvolk erreichen wollen, dass eigentlich keine Diskussion um die Dringlichkeit der adventistischen Gemeindeschule mehr nötig ist. Und das stimmt auch. Deshalb glaube ich, dass, wenn wir sie dann schon haben, wir sie auch unterstützen müssen. Ich sehe das so, dass die Unterstützung der Gemeindeschule in unserer Gemeinde zur Unterstützung des Erziehungsauftrags den Eltern haben, nicht verhandelbar ist. Moralisch und finanziell. Ich glaube, da dürfen wir uns nicht davon stehlen. Ein Argument will ich noch kurz behandeln. Was ist denn mit dem Judas? War der nicht geflasht von der Erziehung, die Jesus ihm angedeihen hat lassen? Und trotzdem hat es nicht genützt. Ich höre die Reden, die so reden. Und trotzdem hat es nicht genützt. Naja, klopf mal am Himmel an bei der Tür und frag den lieben Gott, wieso das mit Luzifer daneben gegangen ist. Was ist die Antwort, die uns gegeben wird? Ein von Gott geschaffenes Wesen hat einen freien Willen. Ah, und ich höre die noch reden, die sind noch nicht still. Die sagen dann, ja, wenn die eh alle einen freien Willen haben und am Ende sowieso sich entscheiden, wie sie wollen, wozu dann der ganze Aufwand? Oh nein. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Leute, natürlich ist diese Geschichte mit dem freien Willen eine Geschichte, die alle Bemühungen umsonst machen kann. Und wer am meisten darüber traurig ist, wenn sich Menschen so entscheiden, ist der liebe Gott selbst. Davon haben wir überhaupt keinen Begriff, wie sehr Gott traurig ist über solche Fehlentscheidungen. Aber mit diesem Argument zu sagen, dann mache ich gleich nichts, dann bin ich genauso wie der eine mit dem einen Talent, der es vergräbt. Und ihr wisst, was Jesus zu dem sagt. Ihr wisst, was Jesus zu dem sagt. Lasst uns das tun, was Gott sagt. Wir werden den größtmöglichen Segen dadurch erfahren. Und wenn wir für unsere Kinder beten und nicht aufhören, auch wenn sie 40, 50 sind, das ist an die Älteren unter uns, nicht aufhören, dann werdet ihr Gottes Kraft sehen und erfahren. Dann werdet ihr es sehen und erfahren. Und ihr werdet die Ruhmestaten Gottes verkünden, weil er euch geholfen hat in einer Situation, die höchst schwierig und auch unrühmlich war. Aus einer Situation vielleicht, an der ihr selber schuld wart. Aber umso mehr werden wir Gott rühmen. Ich schließe mit einem Zitat, nicht aus der Bibel, sondern aus der deutschen Dichtung der Romantik, Josef von Eichendorff. Wir wissen, dass am Ende durch den Sohn Davids, durch Jesus, durch seine starke Hand alles gelingen wird, auch wenn unsere Werke zerbrechen. Und davon redet Josef von Eichendorff. Er spricht Gott an, Jesus, er sagt zu ihm, du bist der, was wir bauen, mild über uns zerbricht, dass wir den Himmel schauen. Darum so zag ich nicht. Zweifelt doch nicht an den Verheißungen Gottes, nur weil jetzt im Leben etwas schief läuft, weil der Boden, auf dem ihr steht, unter euren Füßen zerbricht. Nicht an Gott zweifeln, sondern festhalten an seiner Verheißung. Wenn alles da niedergeht, schau erst recht zum Himmel. Da verbaut dir dann nichts mehr den Blick dorthin. Rühmt die großen Ruhmestaten des Herrn. Er wird diese Ruhmestaten auch in unserem Leben tun. Was wir nicht können, das macht er. Aber Vorsicht, der liebe Gott will uns mit Haut und Haar. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.